zeigt der einfach die Ministerpräsidentin an? Darf denn sowas sein? Kann man das machen? Das gehört sich doch eigentlich nicht. Warum er das tut, warum er als Spitzenkandidat in den Wahlkampf zieht, obwohl er doch eigentlich einen sicheren Job hat und sich zurücklehnen könnte als Richter. Warum tut er sich das an im Politikbetrieb? Ist er masochistisch oder warum macht er das immer wieder? Die Rede ist von Dieter Lauringer, der Direktkandidat für Bündnis 90 Die Grünen für den Wahlkreis 193. Jetzt zu Gast im Studio. Schönen guten Tag, Herr Lauringer.
Schönen guten Morgen.
Sind Sie masochistisch?
Nein.
aber das, also wenn man sich das an, Sie machen ja seit vielen Jahren Politik und haben ja die Wahl. Also Sie haben ja die Wahl, einen seriösen, guten Job zu machen. Sie sind Richter. Sie müssten das nicht tun. Warum tun Sie das trotzdem?
Eigentlich haben Sie nicht ganz Unrecht. Ein Freund fragte mich neulich, es gibt ja so Beliebtheitsskalas der Jobs. Da steht Richter irgendwie auf Platz 2, 3, 4. Ganz
so
oben
hoch,
vom
ja.
gesellschaftlichen Ansehen, nach Pfarrer und so. Und Politiker steht ja immer ganz unten. Der hat mich exakt die gleiche Frage gestellt. Warum gehst du eigentlich vom gesellschaftlichen Ansehen von ganz oben nach ganz unten? Ich glaube, es ist so, dass Politik mich schon immer interessiert hat. Ich mache diesen Richterberuf jetzt ziemlich exakt 20 Jahre. Ich würde mein 20-jähriges Dienstjubiläum um eine Woche verpassen. Das wäre am 1. Oktober. Und nach dieser Zeit denke ich eigentlich, es ist wichtig, sich einzumischen. Es ist wichtig, für seine Überzeugungen zu kämpfen und sich dafür einzusetzen. Deshalb die Entscheidung vor 4 oder 5 Jahren wieder stärker, mich zu engagieren. Ich habe das als Student schon viel öfter und intensiver gemacht. Und dann kam eins ums andere. Dann kam der Landesvorsitz der Grünen und irgendwann auch die Frage der Spitzenkandidatur und der Direktkandidatur und jetzt mit Volldampf in den Wahlkampf.
Naja, also politisch einmischen und einbringen sich in die Gesellschaft können Sie auch auf anderen Ebenen. Das machen Sie als Richter natürlich sowieso. Man kann ja als Richter so urteilen und so urteilen. Sie sind eher so mediativ drauf, wenn ich das so recht entsinne, dass Sie also nicht so der Richter gnadenlos sind, sondern versuchen zu vermitteln. Das auf der einen Seite. Und Sie könnten sich auch außerparlamentarisch ehrenamtlich engagieren und nicht in einer Partei. Parteien sind doch immer was Schwieriges, um es mal milde auszudrücken.
Genau das war meine Einstellung von vor 20 Jahren. Also als ich Student war, war mir das mit den Parteien sehr suspekt. Also das war mir viel zu formalistisch, viel zu geschäftsordnungsmäßig. Und dann fand ich das viel spannender in Bürgerinitiativen oder bei Beratungsorganisationen mitzumachen, wo man einfach auch drauf losgelegt hat. Inzwischen glaube ich schon, dass man wichtige gesellschaftliche Veränderungen auch nur über parlamentarische Ebenen und über Parteien erreichen kann. Das war so auch meine innerliche Entscheidung vor 5 oder 6 Jahren, ein bisschen länger schon, eher schon 7 oder 8 Jahren, zu sagen, wenn du dich jetzt wieder engagierst stärker, machst du das wieder auf dieser außerparlamentarischen Ebene oder gehst du mal in eine Partei? Ich habe mir dann die Grünen in Erfurt angeschaut. Auch nicht mit der Entscheidung, das wird auf alle Fälle so sein, sondern es waren tatsächlich die Menschen dort, die mich zu der Überzeugung gebracht haben, ja, da lohnt es sich mitzumachen.
Nun sagen ja auch viele, in den Parteien kann man ja eh nichts mehr erreichen, zumindest in den Parlamenten. Wir leben in einer postdemokratischen Ära. Das Primat der Wirtschaft hat alles erreicht. Die Lobbygruppen und die Interessenvertreter sind bis in alle Parteien vorgedrungen, zumindest die an der Regierung sind und waren. Und das Primat des Handelns hat die Politik gar nicht mehr. Können Sie solche Positionen nachvollziehen?
Also ich kann nachvollziehen, dass wenn man bestimmte Politikbereiche nimmt, nehmen Sie diese Euro-Rettung, diese Euro-Krise, dass es tatsächlich so ist, dass Menschen das Gefühl haben, hier sind Parlamentarier auch überfordert. Das ist vielleicht auch in manchen Punkten
überfordert
so.
Überfordert oder machtlos? Ist ja ein Unterschied.
Beides. Gestehe ich durchaus zu, dass beides. Einerseits überfordert, in Kürze der Zeit sich in Themen einzuarbeiten und teilweise wahrscheinlich auch machtlos, weil die wirtschaftliche Macht oder die Bankenmacht bestimmte Sachen auch vorgegeben hat. Aber das gilt sicherlich nicht für alles. Das wäre falsch zu sagen, Politik ist insgesamt machtlos. Und ich glaube, gerade wir Grüne haben schon den Anspruch, auch zum einen zu sagen, man kann sehr schnell mitarbeiten und mitgestalten. Dafür sind wir immer noch zu wenig in Thüringen. Also wenn Sie bei uns Mitglied werden und sich engagieren, müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht innerhalb kürzester Zeit 3 Jobs angeboten kriegen, wo es heißt, die müssen Sie unbedingt machen.
Also wie in Ihrem Fall, jetzt sind Sie also Landessprecher und noch Spitzenkandidat und auf der Liste stehen Sie an
zweiter Stelle.
Zweiter Stelle
zusammen mit Katrin Göring-Eckert.
Also das geht ja mal geht dann mal schnell.
Das geht, wie gesagt, manchmal schnell. Also wenn ich bin 2005 Mitglied geworden, war dann so 2 Jahre, wo ich mir das erstmal angeschaut habe. Und dann war schon, ohne dass ich viel zugetan habe, die Situation, dass auf Erfurter lokaler Ebene es so war, dass sie gesagt haben, Mensch, willst du nicht? Und 2 Jahre später war ich Landesvorsitzender und schon 2009 ja Direktkandidat hier und dieses Mal wieder und noch dieses Mal, glaube ich, auch zusammen mit Katrin mit der Aussicht, und das ist ja auch unser Ziel, dieses Mal 2 Kandidaten in den Bundestag zu bringen.
Also 2 auf der Landesliste oder über den Direktkandidaten, das ist gut, das hat sich in der Vergangenheit ja immer zwischen CDU und SPD abgespielt.
Das bezieht sich schon auf die Landesliste. Also wir treten natürlich an, um zu gewinnen, aber so die ganz große realistische Chance, dass wir in Thüringen ein Direktmandat holen, das ist sicherlich noch nicht. Das holt Christian Ströbele in Berlin-Kreuzberg und vielleicht noch Cem Özdemir in Stuttgart, aber alle anderen Direktmandate gehen traditionell im Westen eigentlich immer an SPD und CDU, und im Osten schafft ja die Linke noch das ein oder andere.
Zu Ihrer Heimat, oder man könnte sagen, gut, Thüringen ist Ihre Heimat, aber zu Ihrem Ursprung, zu Ihren Wurzeln kommen wir noch, zu Ihrer Person. Nochmal zu dem Primat des Handelns der Politik. Sie als Jurist müssten doch sich die Haare raufen, wenn Sie sehen, was auf europäischer Ebene geht oder eben nicht geht, wie die Parlamente ausgehebelt werden. Das Europäische Parlament, auch der Bundestag, dass Entscheidungen getroffen werden, die eigentlich mit geltendem Recht gar nicht mehr viel zu tun haben. Also sogenannte Euro-Rettung, Bankenrettung. Es werden ja Dinge ausgehebelt in Deutschland, wo das Parlament gar nicht mehr die Macht hat. Und die juristische Sicht schwierig, oder?
Gebe ich Ihnen recht. Wobei wir ja schon seit langem fordern, dass auf europäischer Ebene das Europaparlament mehr Kompetenzen und mehr Rechte bekommen muss. Das muss ja der Schritt sein. Also nach unserer Auffassung geht es schon darum, dass Europa weiter zusammenwachsen sollte und müsste. Also nicht gegen die Integration von Europa, sondern für mehr Europa, aber damit natürlich auch ganz zwingend für mehr Rechte des Europäischen Parlaments, um das demokratischer zu gestalten.
Die Realität sieht aber anders aus, wenn ich mir die Troika angucke, IWF, Internationaler Währungsfonds, die EZB, Europäische Zentralbank, das sind Institutionen, die dann mehr Macht in bestimmten Bereichen haben als ein Parlament. Ist schwierig, oder?
Ja, das ist schwierig. Deswegen ist es natürlich ein weiter Weg hin bis zu der Tatsache, dass eigentlich die Regeln für Europa im Europaparlament gemacht werden müssen und nicht in den Institutionen, die Sie gerade beschrieben haben. Das muss das Ziel sein.
Das muss das Ziel sein. Die Nationalparlamente sind ja in diesen Bereichen auch weitgehend entmachtet. Wie stellen Sie sich denn ein Europa vor? Müssen da die nationalen Parlamente Macht auch abgeben?
An das Europaparlament, das ganz klar zu sagen. Also nicht an europäische Institutionen, die Sie gerade genannt haben. Das ist der falsche Weg. Sondern es wird für ein Zusammenwachsen in Europa natürlich auch notwendig sein, dass Kompetenzen ans Europaparlament abgegeben werden. Das betrifft, ich nenne es mal ein Beispiel, die Finanzpolitik. Es kann natürlich nicht sein, dass es in Europa Steueroasen gibt, die dann anschließend, wenn sie sich völlig verzockt haben, auch noch vom Rest gerettet werden. Das geht nicht. Deshalb müssen natürlich einigermaßen einheitliche Steuerrichtlinien in Europa gelten. Das wird nicht auf nationaler Ebene zu machen sein. Das geht nur mit dem Europaparlament. Genauso gibt es im Bereich Außenpolitik nach meiner Einschätzung Bereiche, wo es sinnvoll ist, dass Europa mit einer Stimme spricht und nicht mit 17, 20 oder noch mehr. Das funktioniert nicht. Von daher, man muss auch immer auf den jeweiligen Bereich schauen, aber ich denke, es gibt auf jeden Fall Bereiche, wo es sinnvoll ist, das Europaparlament zu stärken und da mehr Macht hinzugeben.
Jetzt bin ich eingestiegen mit dem Fall Zimmermann, dass Sie die Ministerpräsidentin des Landes Thüringen angezeigt haben. Zu dem Fall reden wir. Herr Lauinger, Sie haben die Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht angezeigt. Man könnte sagen, es ist ja ein billiger Wahlkampftrick, um Aufmerksamkeit zu erregen. Aber die eigentliche Anregung kam gar nicht von Ihnen oder von Ihrer Partei. Wie ist das dazu gekommen, dass Sie sich entschlossen haben, denn das ist ja doch schon ein weitreichender Schritt, die Anzeige zu erstatten gegen die Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht?
Man muss mal klar sagen, Frau Lieberknecht hat von Anfang an versucht, die ganze Geschichte zu vertuschen. Sie hat Journalisten in einem Hintergrundgespräch Dinge erzählt, die einfach nicht stimmen, und hat sie sozusagen unter der Hand gebeten, dann muss man auch nicht über die Geschichte Zimmermann berichten. Wir als Grüne haben eigentlich nur dadurch von dieser Geschichte erfahren, dass uns ein, ich sag mal, Beamter, Ministerialbeamter aus einem Ministerium sagte, also eigentlich ist er ja durchaus der Regierungspolitik nahestehend, aber was hier gerade passiert, wäre ein solch unglaublicher Skandal, da wird Recht und Gesetz mit Füßen getreten, das kann er einfach nicht mehr mit ansehen.
Das war ein SPD-Ministerium?
Das war, nein, eher sogar ein CDU-Ministerium. Und der meinte, dass es so ist, dass bestimmte Sachen einfach nicht gehen. Und der hat uns damit erstmals die Geschichte erzählt. Und von daher, das Erste, was wir Grüne gemacht haben, war ja dann auch eine parlamentarische Anfrage dahingehend, dass wir gefragt haben, stimmt es überhaupt das? Und nur dadurch ist die Geschichte ja überhaupt ins Rollen gekommen.
Nun könnte man sagen, naja, sie hat sich mit ihrem Regierungssprecher nicht so verstanden. Das kann man ja irgendwie nachvollziehen. Das sind ja wirklich sehr unterschiedliche Typen. Und sie wollte ihn loswerden und hat ihn, naja, das Gehen erleichtert. So, fertig.
Also erstmal muss man sagen, sie hat 4 Wochen überhaupt nichts gesagt. Also ihre Einschätzung war, das muss ich nicht tun, ich muss meinen Regierungshandel nicht erklären. Schon das zeigt ja ein Demokratieverständnis, das völlig konträr zu grüner Position ist. Also es gibt hier eine Tatsache, dass jemand mit 37, obwohl er einen besser bezahlten Job in der Privatindustrie hat, in den einstweiligen Ruhestand geht. Und wenn es dazu keinen Erklärungsbedarf gibt, wozu denn dann eigentlich, frage ich. Und die Einschätzung von ihr zu sagen, dazu muss ich überhaupt nichts sagen, war von Anfang an nach unserer Auffassung verkehrt. Hat sich ja dann auch, ist ja dann passiert wie immer in so einer Geschichte. Entweder man gibt genau das zu, was schon bekannt ist, oder man sagt gar nicht, muss es zum Schluss doch sagen. So hat sich dieser Skandal entwickelt wie fast alle Skandale. Und ich glaube, also ich sag mal, ich habe schon so meine Zweifel, wenn mir jemand erzählt, ich habe im Dezember entschieden, dass ich mit jemandem nicht mehr zusammenarbeiten kann, dass es nicht kann, dass es nicht bringt, dass er inhaltlich schwach wäre und sag aber, du darfst noch so lange bleiben, bis du was Neues gefunden hast. Muss man schon fragen, ist das jetzt besonders glaubwürdig?
Ja, nun könnte man sagen, das lenkt ja von den eigentlichen Problemen ab und haben wir nicht Wichtigeres zu tun, als uns darum zu kümmern, ob irgendein Regierungssprecher oder ehemaliger Staatssekretär dann ja noch irgendwie Geld bekommt?
Es geht zum einen schon darum, dass diese einstweilige Ruhestandsurkunde, die ihm da ausgehändigt wurde, unterm Strich, wir haben das mal zusammengerechnet, wenn man alle Bezüge berechnet und die Beihilfe und die Rentenansprüche sich fast auf 1 Million Euro summiert hat. Also es ist schon nicht gerade Peanuts, was man ihm da in die Hand gedrückt hat und was er an Ansprüchen gegenüber dem Land Thüringen gehabt hätte, die nächsten prognostizierten 50 Jahre, die er noch lebt.
Also wir haben es ja dadurch bis in die FAZ, in die TAZ, in den Fokus, Spiegel und also alle überregionalen Medien haben eigentlich drüber geschrieben, über Thüringen.
Ja, das war schon was ein ziemlicher Aufreger ist. Und ich glaube, es ist ja auch noch nicht vorbei. Also es bleibt ja immer noch die Frage, wie Sie zu Recht gesagt haben, der Untreuevorwurf. Die Staatsanwaltschaft hat beantragt, die Immunität aufzuheben. Das heißt, sie sieht einen Anfangsverdacht. Das heißt, nach derzeitiger Aktenlage geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Vorwurf der Untreue gegeben sein könnte.
Aber er hat doch gesagt, dass es spendet und jetzt ist er auch doch am Ende doch entlassen worden, ist doch alles eigentlich bereinigt, wenn ich die Frau Lieberknecht richtig verstanden habe.
Ja, da liegt sie, glaube ich, falsch. Sie lag schon mehrfach in der Geschichte falsch. Sie hat am Anfang gesagt, also sie ist da sehr zuversichtlich, dass es niemals zu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft kommen wird, weil es sei doch ganz klar. Ich glaube, man ist schon an einem Punkt, wo man überlegen muss, also mehrere Ministerpräsidenten haben an der Stelle, als die Staatsanwaltschaft sich entschlossen hat, die Immunitätsaufhebung zu beantragen und Ermittlungen aufzunehmen, die Konsequenzen gezogen, das muss man auch mal sagen, und sind von ihrem Amt zurückgetreten. Bei ihr ist es jetzt so, dass sie sagt, ach, die Ermittlungen sind ja gut und die Ermittlungen werden meine Unschuld erbringen. Ich wäre da nicht so sicher.
Aber Ermittlungen sind ja noch kein Schuldspruch.
Nein, das ist es auch nicht. Natürlich gilt für sie im Rahmen der Ermittlungen die Unschuldsvermutung wie für alle anderen. Aber nochmal übersetzt, die Aufnahme von Ermittlungen heißt, die Staatsanwaltschaft sieht einen Anfangsverdacht. Übersetzt vom Juristischen ins Deutsche heißt das, die Staatsanwaltschaft ist der Meinung, ja, der Vorwurf der Untreue, der könnte gegeben sein in vorliegendem Fall. Und das muss man natürlich sagen. Ich glaube, spätestens in dem Zeitpunkt, in dem sich die Staatsanwaltschaft entschließen würde, Anklage zu erheben, dann, denke ich, müsste Frau Lieberknecht die Konsequenzen ziehen.
Ab wann muss denn eine Politikerin, ein Politiker Konsequenzen ziehen? Das ist ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder unterschiedlich gehandhabt worden. Da gibt es Leute, die haben bei einer kleinen Verfehlung, was immer das auch ist, oder wo sie gesagt haben, sie haben Fehler gemacht, sind zurückgetreten. Wo ist denn für Sie eine Grenze erreicht, eine juristische und vielleicht auch eine moralische Grenze?
Naja, ich sag mal, wenn sich in der Geschichte entweder herausstellen würde, das, was sie jetzt in ihrer letzten Pressekonferenz erzählt hat, wäre gelogen gewesen. Also sie hat es ihm nicht schon im Dezember gesagt, sondern hätte erst tatsächlich entschieden, ihm, nachdem er eine neue Stelle, auch noch die Pensionsansprüche des Landes oben drauf zu geben. Also ein klassischer Fall von Lüge wäre sicherlich ein Grund, wo ich sage, dann geht es nicht mehr. Und ich persönlich glaube auch, wenn eine Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis käme, die Vorwürfe hätten sich erhärtet im Ermittlungsverfahren und würde Anklage wegen, das muss man ja auch mal sagen, Untreue zu Lasten des Freistaates Thüringen erheben. Das wäre so ein Punkt, wo ich mir schwer vorstellen kann, dass jemand noch gleichzeitig mit so einem Vorwurf oberster Repräsentant des Freistaates Thüringen sein kann.
Hm. Da nimmt ja der Landtagswahlkampf, der in einem Jahr ist, 2014, schon mal Fahrt auf. Da wird es viele Diskussionen geben. Eigentlich könnte man sagen, sind wir schon im Landtagswahlkampf drin?
Naja, ich habe so das Gefühl, die jetzige Landesregierung hat also das, was es an Gemeinsamkeiten gab, was nicht besonders viel war, auf jeden Fall erschöpft. Ich glaube nicht, dass diese Landesregierung in den letzten 9, 10, 11 Monaten noch irgendwas auf den Weg bringen wird. Die werden sich jetzt gegenseitig blockieren, werden in spätestens
also die Anfang... Die SPD und CDU
meine ich, ja, Entschuldigung. Man wird in den relativ schnell Anfang nächsten Jahres auf Wahlkampfmodus schalten und von daher... Ich glaube nicht, dass da noch viel passieren wird in der Landesregierung bis dahin.
So, reden wir mal über unanstrengende Dinge, zum Beispiel über eine Paddeltour. Sie waren schon unterwegs, haben Sie die Paddeltour schon hinter sich?
Ja, also der Wahlkampf war so, dass wir natürlich, der Sommerurlaub ziemlich ausgefallen ist. Ich war eine Woche mit meinem Sohn.
Wie war der ausgefallen im Sinne von verrückt oder ist er ausgefallen, dass er nicht stattgefunden hat?
Nicht stattgefunden,
großartig. Also die Paddeltour, die Sie in der Zeitung angekündigt haben?
Doch, die war. Ich war, gesagt, war. Aber ein größerer.
Also nicht, dass ich Sie noch eine Lüge Tage. Überführe, ne?
Also, nein.
In der Presse. Also die Paddeltour mit Ihrem Sohn war.
Ja, wir waren 4 oder 5 Tage in Mecklenburg paddeln. Das war, bevor unsere Tochter, die ist in ein Auslandsschuljahr gegangen nach Neuseeland.
Wie alt ist sie?
Die ist 16,5.
Ach, Neuseeland ist ja auch ein Lieblingsland von Ihnen, habe ich gelesen. Das mögen Neuseeland mögen Sie. Wieso das?
Naja, wir haben Freunde dort. Wir waren dort mit ihr, als sie ist dort praktisch nicht richtig auf die Welt gekommen, aber sie war wenige Monate alt, als wir mit unserer Tochter dort waren, längere Zeit. Sie hat dort laufen gelernt in Neuseeland und von daher gibt es da einfach eine besondere Beziehung zu.
Ja. Und mit ihrem Sohn waren Sie paddeln. Hat das geklappt mit dem unter freiem Himmel Feuer machen und Pfadfinderkram?
Also, klar, Zelten, Feuer machen, einfach nur mit ein paar Sachen unterwegs sein, das macht uns beiden Spaß, großen Spaß.
Wie alt ist Ihr Sohn?
Der hat heute Geburtstag, der wird heute 14.
Schwieriges Alter.
Geht noch.
Der findet natürlich doof, was die Eltern machen, auch politisch?
Nö, glaube ich nicht. Also er fängt an, sich deutlich mehr dafür zu interessieren. Von 2009 gibt es noch eine nette Geschichte, da war er noch Grundschüler. Da hingen ja auch Plakate und dann haben ihm irgendwelche Mitschüler mal erzählt, sie hätten mit Pfeil und Bogen auf die Plakate geschossen und auch auf deinen Papa. Und da war er echt getroffen, hat er gesagt, das geht gar nicht.
Geht gar nicht. Und seitdem ist er jetzt doch auf ihrer politischen Seite? Oder?
Ach, mit 14, da soll er sich noch gut überlegen. Aber grundsätzlich findet er, glaube ich, schon das spannend und interessant und fängt an, sich deutlich mehr dafür zu interessieren. Von daher, unser Konzept, dass man mit 16 wählen kann, hätte bei unseren Kindern, hätte ich da kein schlechtes Gefühl.
Wann sind Sie denn politisiert worden? Wann haben Sie sich angefangen, für Politik zu interessieren? Gibt es da ein Schlüsselerlebnis oder wie alt waren Sie da?
Also ein Schlüsselerlebnis würde ich nicht so richtig sagen, aber ich glaube schon, dass es damals schon auch in der Oberstufe des Gymnasiums stärker und stärker wurde. Durch Geschichtsunterricht, Politikunterricht, das waren schon so die Punkte, wo ich mich immer mehr dafür interessiert habe. Dann im Studium war das relativ stark. Ich habe in Heidelberg und Freiburg studiert. Das sind ja zwei so Unistädte, wo politisch in Baden-Württemberg eine Menge los ist. Mhm.
Sie sind in Ettlingen geboren, 62, also in Baden-Württemberg und Sie sind Schwabe.
Badener.
Ah, Badener. Also das
ist großer Fehler.
Badener. Also in Baden-Württemberg nicht alle Schwaben, sondern
Baden-Württemberg. Württemberg ist der schwäbische Teil, Baden der badische Teil.
Ich werde es nie auseinanderkriegen. Naja, gut. Wie groß ist Ettlingen? Das ist so
wie Arnstadt. Ja. So ungefähr so ein 30.000 Einwohnerstädtchen. In der Nähe von Karlsruhe, also dadurch sehr mit Arnstadt vergleichbar, auch so 10 Kilometer von Karlsruhe weg. Aber mit einer besseren Anbindung über den ÖPNV, schon damals.
Okay. Deswegen haben Sie sich damals in Gotha, als Sie angefangen haben, in Thüringen auch ganz wohl gefühlt? Was war von der Größe vergleichbar?
Ja, wobei Gotha war, also wir haben schon zu der Zeit in Erfurt gewohnt, meine Frau und ich, und es war klar, die erste...
93 war das, ne?
Ja, 93 hat man so, oder als Richter haben sie eine dreijährige Probezeit, also das ist ganz schön lang, bevor man ihnen sozusagen den Status des unkündbaren, unversetzbaren, mit allen Freiheiten ausgestatteten Lebenszeitrichters gibt.
Sie sind Lebenszeitrichter.
Also müssen sie drei Jahre Probezeit überstehen, und es war klar, dass sie in dieser Zeit auch rumgeschickt werden können im Landgerichtsbezirk Erfurt. Also der umfasst, geht ja bis Sömmerda, Weimar, Atern. Und da war Erfurt einfach immer ganz nett. Und nach anderthalb Jahren war ich in Erfurt und seitdem bin ich in Erfurt.
Und Ihre Kinder sind auch in Erfurt geboren?
Unsere Tochter ist im Geburtshaus geboren. Unser Sohn sollte dann auch im Geburtshaus geboren werden, aber es war Sommer und die Hebammen hatten alle Urlaub und keiner war da, sodass er in Weimar in der Hufeland-Klinik geboren wurde. Aber sie sind beide hier in Thüringen geboren, aufgewachsen. Für sie ist es Heimat, für sie ist es Zuhause. Baden-Württemberg ist der Ort, wo Oma und Opa wohnt, aber...
Wo die so komisch sprechen.
Ja, das sagt meine Tochter auch immer. Ja?
Aber das Thüringische, das haben sie sich nicht, also man hört den Akzent noch ein bisschen durch. Also das.
Bei mir hört man ihn bestimmt.
Also ja, das, und ihre Kinder, die haben dann ein klassisches Thüringisch drauf oder ein Erfurtsch, oder ist das eher so eine Mischform?
Ich glaube, das vermischt sich dann. Und eigentlich sagen unsere Tochter behauptet, sie würde Hochdeutsch
sprechen. Ihre Frau ist...
Die ist gebürtig aus Hamburg und ihre Eltern stammen auch aus Hamburg und Kassel, hat also da einen anderen familiären Hintergrund, und zogen dann aber irgendwann in diesen baden-württembergischen Raum, als sie klein waren. Ist auch in Baden-Württemberg aufgewachsen, aber nicht mit diesem familiären Hintergrund schon x Generationen dort gewesen zu sein, sondern aus Hamburg kommt. Und damit natürlich, also es gibt so eine Geschichte meiner Frau, die irgendwann in ihrer Grundschule von ihrem Grundschullehrer gefragt wurde, ob es denn nicht anstrengend sei, den ganzen Tag so Hochdeutsch zu reden.
Ach ja, wenn man sich da anstrengen muss, dann ist es wirklich, ist das für Sie anstrengend gewesen, die ersten Jahre? Dann, also das ist ja wirklich so vom tiefsten Schwäbisch. Badisch, aber ja, das ist wie wenn Westdeutsche sagen, ihr im Osten, ihr redet doch alle sächsisch.
Ja,
ne?
So ungefähr.
So ist es natürlich auch für Sie eine Beleidigung, wenn ich sage, Sie sind Schwabe.
Ja. Also ich bin halt nicht Schwabe.
Ja, aber das ist ja dann immer die Zuordnung, die Zuweisung. Abschließend für diese Runde, das Konzept Heimat, gibt es für Sie, weil Sie sagen, ja, das ist meine Heimat, hier bin ich geboren. Können Sie mit dem Begriff Heimat was anfangen?
Also es ist schon noch so, dass die Region, wo unsere Eltern leben, eine besondere Region ist für uns. Und wir versuchen da schon auch nochmal hinzufahren öfters. Es gibt noch Familie, die dort lebt. Aber es gibt noch keinen Ort, an dem ich so lange gelebt habe wie in Erfurt jetzt seit 20 Jahren. Also davor, innerhalb der ersten 20 Jahre meines Lebens oder der ersten 30, bin ich auch öfters umgezogen. Und von daher inzwischen ist für uns Erfurt Heimat. Und ich sage auch ganz klar, die Entscheidung damals 93 nach Erfurt gegangen zu sein, war eine der besten, die wir in unserem Leben getroffen haben. Das war aus ganz vielen Gründen total spannend, das gemacht zu haben. Das
haben wir so geplaudert und wir könnten natürlich noch ein bisschen weitermachen zu Ihrer Geschichte. Machen wir vielleicht noch ein paar Takte und dann müssen wir mal über die harte Politik auch reden, auch über Bündnis 90 Die Grünen gern. Und was Sie da im Bundestag eigentlich machen wollen. Sie kommen aus Baden, also aus Baden-Württemberg, aus dem Bundesland, sind dann 93 hergekommen, leben seit 20 Jahren hier und sind irgendwie in die Politik reingerutscht und haben jetzt Verantwortung. Haben Sie, seit Sie Politik machen und Richter sind, noch Zeit für andere Dinge? Also außer mal eine Paddeltour, haben Sie Interessen, Hobbys, die Sie noch verfolgen oder nimmt Sie die Politik und Ihr Richterjob voll und ganz ein?
Also es ist tatsächlich so, mit dem Landesvorsitz wurde das immer schwieriger, das zu koordinieren. Ich bin dann auch irgendwann auf eine Teilzeitstelle im Gericht gegangen, also auf eine Dreiviertelstelle, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe. Und natürlich haben auch Hobbys gelitten. Also ich denke mal, was nicht gut ist, ich habe früher heißt vor 4, 5 Jahren, deutlich mehr Sport gemacht. Das heißt,
als Kind haben Sie Fußball gespielt?
Ich habe als Kind unheimlich gern Fußball gespielt. Ich habe dann auch als Erwachsener, nachdem ich so meine Fußballkarriere ein bisschen beendet hatte, glaube ich, sehr viel Rad gefahren. Ich war immer noch total gern Ski im Winter und ich war so mal kurz davor, einen Marathon zu schaffen. Also 30, 35 Kilometer war schon so das, wo ich gut geschafft hätte. Ich hätte jetzt noch eine Schippe Training drauflegen müssen für den Marathon, um von dem Halbmarathon zum Marathon zu kommen. Naja, und dann kam dieses immer größere Engagement in Politik, das zu kombinieren mit dem Job als Richter. Und was fällt dann als erstes runter? Wie gesagt, was nicht gut ist, zum Beispiel
die Bewegung
Sport.
Und die und so weiter. Sie haben in Thailand gearbeitet, waren oft in Asien und mehrfach auch in Afrika. Was haben Sie da gemacht?
In Thailand habe ich an der Deutsch-Thailändischen Handelskammer gearbeitet. Das ist so eine Institution, wo man als Referendar 3, 4 Monate arbeiten kann. Das fand ich total spannend.
Während des Jurastudiums?
Während des Referendariats,
ach so, okay,
also dem zweiten Teil zwischen erstem Staatsexamen,
dann
zweites Staatsexamen. Und damals war das alles noch nicht so ganz eng zeitlich gepresst wie heute. Da gab es auch noch die Möglichkeit, mal für 4 Monate ins Ausland zu gehen. Das haben nicht viele gemacht. Ich fand das total spannend und bin damals in Bangkok gelandet und habe 4 Monate mal erlebt, wie das ist, in Bangkok zu arbeiten.
Glänzen Ihre Augen, das war eine schöne Zeit?
Das war klasse, weil irgendwie, naja, es ist auch komisch, wie die, ich fand dann, wie sich deutsche Institutionen manchmal in solchen Ländern geben, nicht immer nur toll, aber es war interessant und überhaupt im Ausland leben. Das war auch so der einzige Grund, wo ich auf meiner Strichliste, ob ich Richter werden will, ein Minus hatte. Weil wenn Sie Richter sind, heißt das, Sie werden wohl Ihr Berufsleben nicht ins Ausland kommen. Und ich wollte eigentlich nach dem Studium immer unbedingt mal im Ausland arbeiten. Ja,
Neuseeland oder?
Ja, oder wo auch immer. Also ich konnte mir alles Mögliche vorstellen.
Das ist jetzt vorbei, wenn Sie dann wirklich mal im Bundestag sitzen oder?
Ja, also wir haben das dann versucht auszugleichen durch viele, viele große Reisen, auch durch, ich war in Erziehungsurlaub mit unserer Tochter und wir haben Sonderurlaub gehabt, wo wir teilweise mehrere Wochen unterwegs waren. Das sind so die kleinen Versuche des Ausbrechens und das noch weiter zu pflegen. Aber beruflich ins Ausland zu gehen, haben wir nicht geschafft, das stimmt.
Lassen wir uns mal über Klischees reden und über Vorurteile und über so Dinge, wie man Menschen sieht. Also ich habe ja gedacht, das ist eine Karikatur. Jetzt hat er sich aber reingeritten in dem TA-Interview und auch in der TAZ. Sieht man sie ein Latte Macchiato trinken. Ne? Früher hat man der Toskana-Linke gesagt, jetzt sind so die Latte Macchiato-Grünen. Ne? Also sitzt er wirklich im Szene-Café und trinkt ein Latte Macchiato. Typisch. Ah, das ist so ein Grüner, so ein abgehobener Typ, so ein Intellektueller. Hätten sich das nicht sparen können, damit sich mit einem Latte Macchiato fotografieren zu lassen?
Also es war tatsächlich so, dass die TA mich nach dem Café fragte und das Café Hilgenfeld ist ja erstens nur so gefühlte 150 Meter vom Gericht weg. Es ist ein Grüner und von da ist es wirklich ein Platz, an dem ich öfter sitze. Das ist auch richtig, das finde ich auch toll dort. Mit dem Glas, das war tatsächlich so, ich hatte erst einen Kaffee bestellt, der war leer und dann sagte der Fotograf, ich kann sie ja unmöglich vor einem leeren Kaffeeglas fotografieren, jetzt bestellen wir einfach einen Latte Macchiato für sie. Aha. Und stellen den vorne dran,
alles
das Foto.
Da. Das hat er clever gemacht, hat sich voll reingepresst in das Ding. Den Grünen, den westdeutschen Grünen, muss ich mit dem Latte Macchiato fotografieren.
So ungefähr, das war die
Idee. Sind sie drauf reingefallen.
Und ich hätte ja auch einen Cappuccino oder einen normalen Kaffee vorne dran stellen.
Nee, sie hätten sich einen halben Liter Bier bestellen müssen und eine Bratwurst beißen müssen.
Gibt es bei Helgenfeld nicht.
Nee, aber da geht man ein paar Schritte weiter und dann wäre
auch vom Ambiente komisch gekommen.
Und unglaubwürdig.
Ja.
Also Sie sind ein Latte Macchiato Grüner.
Naja, sagen wir mal so, ich sitze gern im Café Hilgenfeld, das mache ich total gern, auch in der Mittagspause oder auf dem Rückweg vom Mittagessen und trinke dort noch entweder ein Cappuccino, einen Kaffee oder auch mal einen Latte Macchiato.
Sie wissen, worauf ich hinaus will. Es geht um Ihre Klientel, über Wählerklientel. Das sind die besserverdienten, bürgerlichen, gut gebildeten Menschen in Deutschland, für die Sie Politik machen?
Den zweiten Satz würde ich nicht unterschreiben. Den ersten Satz, da haben Sie nicht ganz Unrecht. Also wenn wir unsere Wählerschichten anschauen, auch unsere Mitglieder, dann muss man ganz klar sagen, sowohl unsere Mitglieder wie unsere Wähler erfüllen oft diese Kriterien. Einen relativ hohen Bildungsabschluss, also sehr, sehr viele mit einem Hochschulabschluss, auch relativ viel Gutverdienende dabei und Menschen, die es eigentlich geschafft haben. Aber ich glaube, im Gegensatz, also es gibt ja so eine Untersuchung, dass FDP-Wähler und grüne Wähler oft gar nicht so anders von ihrem sozialen Stand sind. Der Unterschied besteht nur darin, glaube ich, dass der FDP-Wähler sagt, wie kann ich noch mehr haben und noch weniger Steuern zahlen, noch mehr für mich, während der Grünwähler, dem es eigentlich relativ gut geht, sagt, und wie kann ich jetzt meinen Teil an die Gesellschaft zurückgeben.
Sie haben das Wahlkampfhandbuch nicht gelesen, da steht drin, keine Wählerbeschimpfung. Jetzt haben Sie gerade FDP-Wähler beschimpft.
Da habe ich kein Problem mit. Also das wäre so, sage ich auch ganz offen, einer meiner Höhepunkte für den 22. wäre, wenn es die FDP tatsächlich dieses Mal nicht schaffen würde. Das würde mir also an der 5%-Hürde scheitern, weil ich glaube schlicht und ergreifend, die FDP braucht niemand mehr im nächsten Bundestag.
So, jetzt haben Sie der CDU eins eingeschenkt oder ganz schön ordentlich, der ist der FDP. Jetzt müssen wir natürlich nochmal über die SPD reden, obwohl man sagen könnte, dass ja sich die Grünen ja sehr sozialdemokratisiert haben und ja sozialdemokratisch, was auch immer das ist, geworden sind. Würden Sie sagen, ja, wir haben uns da angenähert?
Also es gibt Punkte, wo wir einer Meinung sind, ganz klar. Und es ist auch so, dass wir in diesem Wahlkampf tatsächlich das Thema soziale Gerechtigkeit noch stärker in den Fokus gestellt haben, wie vielleicht die Jahre davor. Uns ist es gelungen, in unserem klassischen Kernbereich Umweltpolitik doch einiges zu erreichen. Und zwar klar, dass es wichtig ist, dass wir uns auch über diesen Bereich hinaus profilieren müssen. Wir haben klare Konzepte in der Steuer- und Finanzpolitik. Wir sagen auch ganz klar, was wir in der Sozialpolitik ändern wollen. Und das ist auch der Grund, diese Koalitionsaussage, wir würden gerne zusammen mit der SPD die nächste Regierung stellen, ist ja nicht entstanden, weil wir sagen, die SPD ist einfach so nett oder die Kandidaten der SPD sind so toll, sondern weil wir geschaut haben, was sind unsere Ideen und wo sind die größten Überschneidungen. Und die sind nun mal mit der SPD.
Sie sagen, die Jahre davor haben wir uns nicht so drum gekümmert. Die Jahre davor waren Sie in der Regierung. Unter Rot-Grün haben Sie ja also mit der SPD Dinge durchgesetzt, die die CDU sich all die Jahre ja nicht getraut hat. Und wenn Sie von Steuer- und Finanzpolitik reden, hat ja gerade Rot-Grün die größten Einschnitte in die Sozialsysteme beschlossen. Agenda 2010, die Liberalisierung der Finanzmärkte. Sie haben mit, also Ihre Partei, dazu beigetragen, dass wir diese Finanzkrise auch in Deutschland und in Europa überhaupt möglich geworden ist. Steuersenkungen für große Unternehmen, Agenda 2010, um nur einiges zu nennen. Das wollen Sie dann wieder mit Rot-Grün oder mit der SPD dann durchziehen oder wollen Sie jetzt einen ganz anderen Kurs fahren?
Also es ist richtig, dass wenn man rückblickend auf die verschiedenen Entscheidungen aus der Zeit schaut, dass es so ist, dass da auch einige kritikwürdig sind, sage ich mal ganz klar, ohne was zu beschönigen. Und dass man auch rückblickend sagen muss, das waren, so wie es dann gelaufen ist, nicht unbedingt die besten Entscheidungen. Ich bin immer noch der Meinung, dass der Kerngedanke hinter vielem durchaus richtig war. Man muss auch die andere Zeit sehen. Wir hatten auch eine andere wirtschaftliche Situation zu der Zeit. Und bestimmte Sachen sich zu überlegen, war durchaus nicht völlig verkehrt. Ich glaube, es gibt ein schönes Beispiel von dem Präses der EKD von Herrn Schneider, der gesagt hat, es gibt immer so ein soziales Pendel. Und wahrscheinlich oder sicher ist es die letzten 10 Jahre ganz, ganz stark in eine Richtung ausgeschlagen. Nämlich in die Richtung Liberalisierung und der Markt wird es schon machen. Und das ist notwendig, dass es zurückschlägt. Also ich denke und bin davon überzeugt, dass es notwendig ist, in der heutigen Situation, wenn man gesehen hat, wie sich das Vermögen in Deutschland nun mal entwickelt hat über die letzten Jahre, eben die reichsten 10% wieder stärker an der Finanzierung des Gemeinwesens zu beteiligen.
Sind solche Aussagen denn glaubwürdig, wenn Sie sagen, wir müssen die Steuer- und Finanzpolitik ändern, soziale Gerechtigkeit, wenn Sie Jahre zuvor unter Rot-Grün genau das Gegenteil beschlossen haben und sagen, wir müssen jetzt zurückrudern, könnte man das doch als Wahlkampfrhetorik abtun?
Also genau das Gegenteil würde ich nicht sagen, sondern ich würde sagen, damals gab es Entscheidungen, die man heute so nicht treffen würde. Und ich glaube auch also nicht, dass es Wahlkampfgetöse ist. Also ich denke, dass man zum Beispiel bei der Hartz-IV-Geschichte tatsächlich, dass es richtig war, Sozialhilfe und Arbeitslosengeld zusammenzulegen. Und die Grundidee zu sagen, wir wollen über Förderung erreichen, dass mehr Menschen in Arbeit kommen, war auch richtig. Wie es dann in der Praxis gehandhabt wurde und wie es umgesetzt wurde, war nicht gut in vielen Bereichen. Das als ein praktisches Beispiel.
Dann machen wir weiter mit der Bankenliberalisierung. Das ist ja unter Rot-Grün und Per Steinbrück könnte man sagen, auch genau das passiert. Zu sagen, wir müssen mithalten in diesem Wettbewerb und jetzt fliegt uns europaweit alles um die Ohren. In Deutschland könnte man sagen, wir sind auf der Insel der Glückseligen, aber wenn man in den Süden schaut, da ist ja von der europäischen Idee wenig übrig geblieben. Also Jugendarbeitslosigkeit bis zu 70-75%, Verzweiflung, Selbstmordraten steigen, da ist die pure Verzweiflung in Portugal, Spanien, selbst in Italien und die Franzosen machen sich mittlerweile auch schon Sorgen. Das europäische Haus, das bröckelt ja nicht nur, das ist ja schon, könnte man sagen, wirtschaftlich am Einstürzen.
Also diese Bankengeschichte und diese Bankenregulierung und den Finanzmärkten immer mehr Möglichkeiten lassen, war sicherlich ein Großteil des Grundes, dass es zu diesen von Ihnen beschriebenen Umständen gekommen ist. Und klar, ja, das war nicht gut. Das sage ich auch an dieser Stelle. Das muss man auch mal offen und ehrlich sagen, wenn man eine Entscheidung getroffen hat und dann 5, 6, 7, 8 Jahre später zu der Einschätzung kommt, dass das nicht gut war, dann ist das so. Also wir haben unsere Erfahrungen mit dieser Bankenregulierung gemacht und von daher eben jetzt sagen wir ganz klar, das war der falsche Weg. Wir müssen in dem Bankenwesen viel mehr regulieren. Man muss ganz klar sagen, wir wollen bestimmte Finanzprodukte auch gar nicht haben. Also mit Nahrungsmitteln muss nicht spekuliert werden. Das ist ein Unding. Das muss man einfach komplett abschaffen. Wir wollen eine Finanztransaktionssteuer, um tatsächlich auch zu sagen, wenn jemand zockt, dann soll er auch dafür steuerlich belastet werden. Und wir wollen eine klare Trennung zwischen Banken, die das normale Bankgeschäft, sage ich mal, betreiben und welche, die sagen, wir wollen uns
auf Trennung zwischen Investment und Geschäftsbank.
Genau, und wollen uns in dieser Zockerbude beteiligen. Da muss auch jeder wissen, der sich daran beteiligt, dass er in Zukunft nicht mehr gerettet wird, sondern dass es dann auch sein ganzes Geld verlieren kann.
Die Zockerbude läuft ja wieder auf Hochtouren. Es war bei der Finanzkrise 2007, 2008 ja eine Immobilienkrise, eine Subprime-Krise. Jetzt steht eine, zumindest sagen das viele Wirtschaftsexperten, eine Staatsanleihenkrise, also eine Anleihenkrise bevor. Da ist wieder eine Blase, die ansteigt, die Derivatgeschäfte laufen weiter auf Hochtouren und wir werden wieder einen neuen Finanzcrash erleben. Könnten Sie sich das vorstellen, dass es wieder so eine Blase gibt, die platzt und diesmal sind es Staatsanleihen und dann geht es wirklich den Staaten an den Kragen?
Also ich glaube, die Staatsanleihen ist wirklich so ein Thema, dass man den Menschen noch viel deutlicher machen muss. Also im Moment ist es ja so, dass die Regierung sagt, also wir haften da nicht für die anderen mit. Das sind die Schulden von Griechenland und auf gar keinen Fall ist es so, dass Deutschland da mithaften soll. Das ist jetzt schon falsch, weil genau über die EZB und die Staatsanleihen haften wir schon längst mit für diese Schulden. Also von daher wäre es auch notwendig, das klar, offen und ehrlich zu sagen und ja, es ist so, wenn wir in dem Bereich ein großes Problem bekommen, wird die ganze Euro-Krise noch mit größerer Macht zurückkehren.
Dann ein weiteres heikles Thema für die Grünen sind ja die deutschen Auslandseinsätze. Haben Sie da auch Fehler gemacht? Denn Sie haben da viele urlinke Grüne verloren. Nicht nur an andere Parteien, sondern die sich abgewendet haben, sagen, also die Außenpolitik ist schwierig.
Auslandseinsätze sind wirklich ein schwieriges Thema. Also ich sage Ihnen jetzt mal meine persönliche Meinung. Ich denke, dass man unter allen Umständen grundsätzlich vermeiden sollte, Soldaten irgendwo in die Welt hinzuschicken. Würde aber auch nicht unterschreiben, dass man das auf gar keinen Fall und niemals unter keinen Umständen tun darf. Also das Beispiel, was jetzt auch wieder diskutiert wird, wenn es zu solchen massivsten Menschenrechtsverletzungen kommt oder den Einsatz von Giftgas in Syrien gegen das eigene Volk, wenn das so wäre, wenn sich das im Nachhinein so rausstellt, dass das so war, dann kommt man natürlich schon an den Punkt, sieht man da tatenlos zu, wie Tausende und Abertausende Menschen wirklich qualvoll sterben, oder sagt man, man versucht so etwas Einhalt zu gebieten. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass man sehr, sehr viel mehr im Vorfeld darauf schaut, was sind die Ursachen von Krieg, was sind die Ursachen von Gewalt, und viel, viel mehr Geld darauf verwendet, diese Ursachen zu beseitigen, als dann immer nur im Nachhinein, wenn es mal wieder gekracht hat, mit Soldaten versucht, das Problem zu lösen. Weil, das ist schon auch meine Überzeugung, das löst dauerhaft kein Problem.
Was sind die Ursachen von Krieg und von militärischen Auseinandersetzungen? Darüber wollten wir reden in der letzten Runde mit Dieter Lauinger, Direktkandidat für den Wahlkreis 193 für die Bundestagswahl am 22. September. Ja, die Krisen die Ursachen für Krisen und Kriege. Klimawandel, das sind jetzt ein Thema, wo wir nochmal eine Stunde reden könnten. Jetzt haben Sie mal die Aufgabe, das in ganz wenige Minuten reinzupacken. Fast unmöglich, oder? Das Leben und die Welt ist komplex.
Ist tatsächlich so, wobei ich glaube schon, es gibt so ein paar Ursachen von Krieg, die man immer wieder sieht. Das ist Intoleranz, das ist das Nichtachten von anderen religiösen Auffassungen, das ist auch schlicht und ergreifend Hunger, soziale Ungerechtigkeit. Das sind so Punkte, von denen ich glaube, das habe ich auch, als ich eben schon mal sagte, ich war auch mal in Afrika, wenn man das so erfährt, dass es teilweise die pure Not der Menschen ist, die sie in Auseinandersetzungen treibt oder eben ganz, ganz schlimme Ungerechtigkeit.
Ja, aber das muss doch alles sein, damit wir in den westlichen Ländern uns jedes Jahr ein neues Smartphone kaufen können, unsere Autos fahren können und in Wohlstand leben und in beheizten Wohnungen. Ist das nicht der Preis für das Leben, was wir im zivilisierten Mitteleuropa führen können? Ist das nicht eine ganz klare Machtfrage?
Und da sage ich drauf, wenn es uns nicht gelingt, insgesamt global mehr Gerechtigkeit herzustellen, dann werden wir ganz schlimme Krisen noch erleben, weil ich habe das bei meinen Besuchen in Afrika immer so empfunden, dass ich das Gefühl habe, irgendwann lassen sich die Menschen das dort auch nicht mehr bieten. Und die Situation, die dann entstehen kann, ist noch viel dramatischer. Deswegen, man wird diese Situation nicht von jetzt auf nachher komplett umdrehen und ändern. Aber dass wir einfach mehr ein Gefühl für die Verantwortung für die ganze Welt bekommen und auch sagen, das ist nicht gut, wenn wir hier ausschließlich auf Kosten anderer leben. Was heißt, das ist nicht gut, das geht überhaupt nicht. Und da müssen wir umsteuern, gegensteuern. Wir müssen einen fairen Handel organisieren von Nahrungsmitteln. Klar wird es dann vielleicht auch hier ein bisschen teurer, aber das ist der Preis, den wir zahlen müssen nach unserer Auffassung.
Auf Kosten anderer Menschen und natürlich der Umwelt. Wenn man sich den Klimawandel anschaut, der ist ja menschengemacht. Sind Sie da auch der Auffassung?
Ich denke auf alle Fälle, dass es so ist, dass Klimaveränderung die Konsequenz unseres Handelns ist. Und ich denke immer, hier in Deutschland sind wir da auf einer Insel der Glückseligkeit. Also was passiert hier bei Klimaerwärmung? Es wird vielleicht ein bisschen mehr wie Italien. Das ist für uns nicht lebensbedrohend, aber für einen Großteil der Menschen ist so eine Situation lebensbedrohend. Eine Geschichte aus so einem afrikanischen Dorf, wo ich mit einem Freund, der übrigens aus Neuseeland kommt, unterwegs war, wo man das Gefühl hatte, die Menschen leben hier wirklich so am gerade so am Rande des Möglichen. Also ein ausbleibender Regen kann denen wirklich den Tod bringen. Und er sagte mir, do you think they ever heard of climate change here? Wo man so das Gefühl hatte, das sind Menschen, wenn da Klimawandel kommt, wenn da Erwärmung kommt, wenn da Regen ausbleibt, dann geht es für die um die nackte Existenz.
Und hier sind so Begriffe wie Wohlstandsverwahrlosung und Selbstoptimierung an der Tagesordnung. Können Sie mit diesen Begriffen was anfangen? Wohlstandsverwahrlosung und Selbstoptimierung, beschreibt das sozusagen auch den Zustand der Gesellschaft?
Ich hoffe jetzt nicht, dass das Begriffe sind, die Sie mir gleich sagen, dass die irgendwo stehen. Also es sind auf jeden Fall Begriffe, die wir nicht teilen, sondern uns geht es um ein mehr an Miteinander. Und zwar Miteinander hier, aber auch Miteinander mit dem Rest der Welt. Das fängt an mit dem, dass wir hier in Thüringen viel offener und toleranter werden müssen, dass wir noch viel mehr Menschen aus anderen Kulturen brauchen. Auch da wieder eine Geschichte, fällt mir gerade ein. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit mit Freunden aus London Häuser getauscht. Also die waren hier 14 Tage in unserem Haus in Erfurt. Wir waren bei denen in London. Als wir zurückgetauscht haben und uns gesehen haben, hat er gesagt, wunderschön Erfurt, es hat ihm total Spaß gemacht, so grün, die Kinder, weg von dieser Großstadt London. Aber eines wäre ihnen aufgefallen, it's so monocultural hier. Und ich glaube, das trifft's. Es muss vielleicht nicht gleich so Multikulti wie London sein, das werden wir auch nicht schaffen, aber ein bisschen mehr Menschen aus anderen Kulturen, aus anderen Ländern würde Erfurt gut tun.
Da gibt es ja jetzt ein Willkommensbüro, das wird da jetzt das Problem lösen mit 5 Leuten.
Ja, das wird das Problem nicht lösen, aber man muss auch erstmal sagen, das ist zumindest mal eine gute Idee. Also ich habe das in Hamburg gesehen, dass man sagt, Menschen, die von woanders herkommen, haben eine Anlaufstelle und die kümmern sich um alles, ist auf jeden Fall, das ist nicht die Lösung des Problems, aber es ist ein richtiger Gedanke.
Herr Lauinger, jetzt mache ich es mal wie die anderen. Packen Sie mal das ganze Wahlprogramm und Ihre persönlichen Intentionen in 2 Minuten und am besten sehr schnell reden, damit ich es dann. Also warum sollte jemand Sie direkt wählen oder Bündnis 90 Die Grünen? In Thüringen hat ja zwei Stimmen, einmal die Direktstimme und die Parteienstimme und Ihre Direktstimme. Warum gerade Bündnis 90 Die Grünen? Ich meine, Sie wollen ja Steuern erhöhen und so, das sind ja alles unangenehme Dinge.
Für 5% der Bevölkerung, für die Allerreichsten. Ich glaube, für den Rest, also weit über 90% würden entlastet werden. Aber von dem ganz abgesehen, wichtiger für uns, das sage ich ganz klar, ist auch noch die Zweitstimme als die Erststimme. Ich freue mich persönlich über jede Erststimme, keine Frage, aber wichtiger die Zweitstimme, weil Ziel von Bündnis 90 Die Grünen Thüringen ist, tatsächlich mit 2 in den Bundestag einzuziehen. Dazu brauchen wir 8% der Stimmen hier in Thüringen. Das müssen wir schaffen, das werden wir schaffen, davon bin ich auch überzeugt, aber wichtig ist die Zweitstimme. Ich glaube,
die Parteien von der Parteienstimme reden, auf der rechten Seite ist.
Genau, das ist für uns Grüne in Thüringen einfach die wichtigere Stimme. Warum sollte man dies tun? Ich glaube, wenn es darum geht, dass dieses Land sozial gerechter wird, wenn man will, dass es offener, toleranter wird und wenn man vor allem will, dass diese Energiewende auch eine Erfolgsgeschichte wird und nicht eine Geschichte, die wie jetzt bei der jetzigen Regierung in den Sand gesetzt wird. Und ich gehe sogar so weit, ich wäre nicht sicher, ob denn am Ende der nächsten Legislaturperiode CDU und FDP, wenn sie noch an der Macht wären, was ich nicht glaube, sagen würden, ach, das mit der Abschaltung der AKWs, das kriegen wir doch nicht so ganz hin. Wir sind nicht so schnell mit unserer Energiewende, die müssten jetzt doch noch wieder länger laufen. Also wer wirklich konsequent aussteigen will, der muss diesmal grün wählen.
Und warum gerade Sie? Was würden Sie im Bundestag anders machen?
Also ich glaube, dass es gut ist, wenn mal Menschen auch, die nicht ihr ganzes Leben in Politik waren, sondern 20 Jahre mal einen anderen Job gemacht haben, andere Lebenserfahrungen einbringen können, eine Chance bekommen, dort mitzumischen. Ich glaube auch, dass bei einem für Thüringen ganz wichtigen Thema die Aufarbeitung der NSU-Geschichte und welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Vor allem welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Es wichtig wäre, dass wir dort eine Stimme haben. Ich glaube, als Richter oder Jurist würde ich mir das zutrauen, da auch einen starken Fokus drauf zu legen in den 4 Jahren Bundestag. Eben nicht nur aufarbeiten, sondern jetzt auch Konsequenzen ziehen. Aber da bräuchten wir jetzt eine neue Stunde zu, um darüber zu debattieren, welche Konsequenzen man daraus ziehen muss.
Vielleicht setzen wir die Debatte irgendwann fort. Danke fürs Gespräch. Dieter Lauinger von Bündnis 90 Die Grünen, Direktkandidat für den Wahlkreis 193 und auf der Landesliste auf Platz 2. Ihnen einen schönen Tag und wir sehen uns dann am 22. September im Rathaus wieder.
Genau.
Und schauen uns die Ergebnisse an. Ja, tschüss.
Hoffentlich gute für uns. Danke.
Ciao.